Diese Late-Nerd-Show kommt komplett aus dem Off, damit unsere Moderatorin Maigi Zeit für ihre anderen Projekte hat, und es geht ganz klassisch um ein Rollenspielbuch und einen Comic. Die Anthologie Ein Abend mit dem Grauen für Cthulhu und die Quentin Tarantino-Biografie von Splitter. Cthulhu-Anthologien, also Sammlungen mit kurzen Horrorabenteuern, gibt es viele. Doch Ein Abend mit dem Grauen nimmt für sich in Anspruch, dass die Abenteuer alle so gestaltet sind, dass man sie an einem, maximal zwei Spielabenden durchspielen kann. Es sind also echte One-Shots. Damit das funktionieren kann, sind die Settings meist recht eng gesteckt und jedem Abenteuer liegen vorgefertigte Charaktere bei, deren Fähigkeiten auf das Abenteuer abgestimmt sind. Vor allem sind aber ihre Hintergründe oft mit dem jeweiligen Abenteuer verschränkt, sodass es wenig bis keinen Sinn ergibt, eigene Figuren zu spielen. Das hier sind wirkliche One-Shots, die für sich stehen. Sie lassen sich nicht oder nur sehr schwer in eine Kampagne einbauen. Dafür gehen die Stimmungstexte vor allem in Dingen wie Träumen und Visionen sehr stark auf die Hintergründe der SCs ein, was eben bei eigenen Charakteren nicht möglich gewesen wäre. Bei kaum einem Rollenspiel bietet sich das so sehr an wie bei Cthulhu. Die fünf Abenteuer sind dann sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich lang. Und vorab, nur drei davon erfüllen die Prämisse der Anthologie wirklich. Wir haben sie natürlich für diese Rezension nicht alle gespielt, das ist so gut wie unmöglich, denn wir hier fast jede Woche ein oder mehrere Abenteuer vorstellen, aber wir können grob einschätzen, ob diese Szenarien wirklich nur an einem Abend gespielt werden können und ob sie generell taugen. Es folgen minimale Spoiler für die fünf Abenteuer, aber nur in Bezug auf die grobe Prämisse. Das erste spielt in einem scheinbar verlassenen Dorf in Japan, in das die Ermittler als deutsche Investoren reisen. Schnell wird klar, dass das ganze Dorf in Schlaf gefallen ist und auch die SCs betreten bald eine seltsame Albtraumwelt. Das ist sehr linear und daher von der SL gut zu steuern, sodass es recht fix durchgespielt werden kann. Wäre nicht das sehr exotische Setting, das natürlich Geschmackssache ist, wäre es auch ein wirklich gutes Einsteigerabenteuer. Abenteuer 2 kommt mit einem Perspektivwechsel. Die SCs sind Kultisten einer zunächst harmlos wirkenden Sekte in den USA und sollen am Abend eines großen Rituals diverse Dinge besorgen und wütende Stadtbewohner von diesem Ritual fernhalten. Auch dieses Abenteuer ist eher linear und hat ein hohes Tempo. Die SL gibt vor, wie die Nacht eskaliert, und es ist dann eben an den SCs, wie sie darauf reagieren. Ob sie das Ritual am Ende durchführen oder stoppen, liegt bei den Spielenden. Das ist schnörkellos, aber erfrischend und gut nutzbar. Abenteuer 3 ist ein sehr komplexer Krimi-Fall, bei dem die SCs die jüngsten Mitglieder einer reichen Familie spielen. Bei einem Treffen dieser Familie ereignen sich Morde mit übernatürlichen Tatwaffen und natürlich muss der Mörder gefunden werden. Auch wenn das recht kompakt und gut von der SL steuerbar ist, habe ich große Probleme mit diesem Krimi-Abenteuer. Es gibt gleich mehrere rote Heringe und der Täter geht bewusst so vor, dass es völlig unmöglich ist, seine Aktionen nachvollziehen zu können, denn er tut völlig unsinnige Dinge, um seine Spuren zu verwischen. Dafür findet sich dann zur passenden Stelle der entsprechende Hinweis, der den SCs eher in die Hände fällt. Ich sehe da Sackgassen und Frust vorprogrammiert. Außerdem ist die Mythos-Kreatur, die hier genutzt wird, im Grunde absurd tödlich und dass sie die SCs nicht umbringt, wirkt etwas konstruiert. In Abenteuer Nummer 4 wachen die SCs ohne Erinnerung an ihre Identität oder ihr Leben in einem Dungeon voller Mörderpflanzen auf und müssen erst einmal herausfinden, wer sie sind und wo sie sind. Dieses Abenteuer hat einen sehr cleveren Mechanismus, der gezielt Info- und Erinnerungsfetzen durch Triggerreize auslöst, und es wurde sehr viel Energie darauf verwendet, das alles speziell für die vorgefertigten Charaktere auf- und vorzubereiten, so dass es gut am Spieltisch nutzbar ist. Das ist beeindruckend, während das eigentliche Abenteuer ziemlich palpig, dungeon-crawlig und teils etwas naiv ist. Der Name Karnivoren mit K für fleischfressende Pflanzen gewinnt keinen Originalitätspreis, ist aber plotentscheidend. Das Abenteuer ist das umfangreichste des Bandes und ich habe große Zweifel, dass man es auch nur an zwei Abenden beenden kann. Dafür ist es viel zu offen und schlicht zu lang. Dafür ist das letzte Abenteuer sehr kurz. Eigentlich ist es eher ein Szenario. Die SCs sind Studentinnen, die auf einem heruntergekommenen Campingplatz landen, auf dem Unheimliches vorgeht. Die Betreiber des Platzes haben irgendetwas vor. Offenbar ist hier auch ein Mord geschehen und kann es sein, dass es im Partyraum spukt? Das Abenteuer hat keinen vorgegebenen Ablauf. Es muss dann improvisiert werden, was aus dem Szenario gemacht wird. Alles in allem lässt sich aus jeder der Geschichten etwas machen. Keine ist wirklich herausragend. Am spannendsten finde ich persönlich das Pflanzenabenteuer, auch wenn es etwas naiv ist und es kaum den Vorgaben des Bandes entspricht. Wer Happen zum schnell Losspielen ohne lange Vorbereitung und ohne Charakterbau sucht, wird hier auf jeden Fall fündig. Wobei ich dann das Kultisten- oder das Campingabenteuer am ehesten und das Krimiabenteuer am wenigsten empfehlen würde. Aufgemacht ist der Band, wie bei Cthulhu gewohnt, sehr hochwertig mit stimmungsvollen, authentischen Fotos, die teils verfremdet wurden. Er ist angenehm geschrieben bzw. übersetzt und das macht 8 von 10 Punkten. Kommen wir zum Comic-Teil und zu Quentin Tarantino. Vorab, ich bin ein großer Kino, aber kein großer Tarantino-Fan. Ich habe Respekt vor seiner Begabung, Dialoge zu schreiben und Szenen zu inszenieren, habe aber auch das Gefühl, dass ihn Geschichten oder Messages nur selten interessieren. Oder kurz, ich bin kein Fan von Style over Substance. Ich finde ihn und sein Werk trotzdem extrem interessant. Die Comicbiografie Quentin Tarantino von Amazing Amesian ist wie ein langes Interview aufgebaut, bei dem QT seine eigene Lebensgeschichte nacherzählt. Das ist sehr, sehr textlastig. Oft sehen wir nur Köpfe und große Sprechblasen, aber trotzdem wirkt das auf keiner Seite zäh. Man könnte also sagen, das Buch lebt von seinen Monologen und passt damit perfekt zu seinem Thema. Wenn etwas inszeniert wird, ist es dann auch überlebensgroß und extrem stilisiert. QTs Jugend sehen wir in Form von Zeitungsstrips, Comics, sein späteres Schaffen in epischen Splash-Panels und Filmplakaten oder nachgezeichneten Szenen aus seinen Filmen. Oder jenen, die ihn inspiriert haben. Der Band besitzt ein Breitbild-Intro wie ein Kinofilm und gegen Ende spricht Tarantino mit seinem jüngeren bzw. älteren Selbst. Dazu gibt's Schaubilder, fiktive Buchcover und Einsprengsel von Interviews mit Weggefährten wie Robert Rodriguez und Sam Jackson. Auch passend zum Thema haben wir jetzt ungewöhnlich lange über die Form geredet, zum Inhalt. Es wird nicht dokumentarisch QTs Lebensweg nacherzählt, sondern er schweift angenehm oft ab und verrät jede Menge random Anekdoten. Wir erfahren hier zum Beispiel, dass er Rodriguez für den besseren Filmemacher hält, womit er bei mir offene Türen einrennt, wie sehr ihm George Clooney die Fußszene mit Selma Hayek neidete, dass Rodriguez Rose McGowan als eine Art Rache an Harvey Weinstein in Planet Terror besetzte, was in dem Koffer aus Pulp Fiction ist, dass Tarantino nach dem Ende seiner Filmkarriere gern Krimis über einen Nazi-Detektiv schreiben würde, also über die Figur des Landa aus Inglourious Basterds, wie er Eli Roth beim Dreh dieses Films zur Weißglut brachte, wie es kam, dass Ennio Morricone den Soundtrack zu Hateful Eight beisteuerte, woher die Inspiration für Kill Bill genau kam und wie man in Hollywood Erfolg haben kann. Auch die polarisierenden Aspekte seiner Karriere werden thematisiert. Sein Fußfetisch, Uma Thurmans beinahe tödlicher Unfall, seine übermäßige Verwendung des N-Wortes und die Kritik, die er dafür einsteckte. Es geht auch um Me Too und QTs Verhältnis zum Verbrecher Harvey Weinstein, aber das nur am Rande, was schade ist, wenn man bedenkt, dass Tarantino einer von Weinsteins Goldjungs war. Und wir erfahren natürlich, wie dieser Mann sich offenbar selbst sieht. Und das ist wenig überraschend, teils ziemlich arrogant. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen, habe noch ein paar Dinge übers Kino gelernt und würde diesen Comic jedem Filmfan empfehlen, egal ob sie oder er Tarantino liebt oder hasst. 8,5 von 10 Punkten. Das war's für diese Woche. In der nächsten Folge ist Malgi dann wieder da, hoffe ich. Ansonsten findet ihr uns in der Woche, in der diese Episode läuft, auch mehrfach im Stream auf Twitch, auf unserem Podcast Orkenspalter TV labert und ihr könnt auch immer bei patreon.com Orkenspalter TV vorbeischauen. Dort gibt es noch einiges an Bonus-Content in Video- und Audioform. Wir leben von Patreon und freuen uns über jede Spende dort. Aber natürlich auch über ein Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Ihr könnt uns ja vielleicht verraten, wie ihr zu Tarantino steht und was euer Lieblingsfilm von ihm ist. Meiner ist Once Upon a Time in Hollywood. We'll be right back.
Thank you.